Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen. Tele Blocher ist ja auch eine Sendung, wo man die Schweiz kennenlernt. Wir sind jetzt im Hirschen in Hinwil. Also, ist fast ein bisschen Bekenntnis zum Ueli Maurer, der von da kommt, oder?
Ja, gut, ja. Kann man sagen. Ja, er wohnt aber weiter oben. Ja. Nicht im Dorf.
Aha, also am Sonnenhang von Hinwil. Ja. Vielleicht können wir sagen, warum wir überhaupt da sind. Also, ja. Die moralische Unterstützung braucht er jetzt noch nicht vom Tele Blocher, oder?
Nein. Wir sind jetzt zufällig da, weil wir heute Abend auf Rapperswil münden, nämlich an der Eröffnung des Zirkus Knie. Nämlich die ursprüngliche Eröffnung fängt nicht an in Zürich auf dem 6-Leuten-Platz, sondern hier in Rapperswil. Und das ist immer sehr schön, auch so ein bisschen ja, zirkuslicher, weil es natürlich persönlicher ist.
Eben, Sie sind ja ein grosser Zirkusfan, oder?
Ja, ich habe ganz gerne Zirkus, jawohl. Das ist ganz wichtig, Zirkus.
Aha. Wie in den Knie, was hat denn der für eine Bedeutung jetzt so in der Schweizer Zirkuslandschaft?
Ja, das ist natürlich schon das Nummer eins. Es hat eine lange Tradition, viele Familien hintereinander.
Das ist eine Riesenleistung eigentlich, oder?
Ja, das merkt man auch. Da ist natürlich etwas drin, das hat immer zwei gefahren. Es könnte auch dekadent werden und auseinandergehen, aber es ist jetzt hier nicht dekadent. Die haben jetzt pickelhärte Tradition weitergeführt. Und unterdessen hat es ja noch einen zweiten gegeben. Er hat ja dann der Bruder von dem, der es jetzt geführt hat, der macht ja den Zirkus in der Weihnachtszeit in Kloten aussen.
Ja, der Rolf.
Ja. Der Fredi, oder?
Ja, der Fredi ist der vom einzigen Zirkus, jawohl, ja, genau. Ja.
Oder? Und das ist schön, da gibt es wieder Vielfalt, oder? Dann sind immer wieder neu, da gibt es aber auch die ganz kleinen, darf man auch nicht vernachlässigen, wo die Dörfer rausgehen. Zirkus Royal zum Beispiel, der geht in kleinere Dörfer und die können am Sonntagnachmittag kommen die Mütter mit den Kindern. Da finde ich etwas Wunderschönes. Mhm. Und die müssen ja selber durchkommen, die kommen also nicht grosse Subventionen über da vom Staat. Das ist eine Kultur, die sich selber hält. Darum habe ich einen grossen Respekt vor denen.
Was zeichnet denn eigentlich ein gutes Zirkusprogramm aus?
Ja, ich bin nicht ein Fachmann vom Zirkusaufführungen. Also, im Zirkus muss ja immer etwas Besonderes sein. Besondere Bewegungen, besondere Übungen, besondere Gefahren. Tier, die etwas machen, was sonst nicht machen. Und da muss man Freude haben daran. Und ich bewundere auch die Leistungen. Viel ist natürlich auch Schau. Muss auch Schau sein. Also es ist nicht ein todernstes Programm. Und sicher, also für mich gehört auf jeden Fall zu einem Zirkus Glön. Das ist ganz wichtig, Glön. Weil die stellen den Ernst vom Leben lustig dar.
Also, das ist die beste Werbung, die man jetzt haben, Zirkus Knie. Da wissen wir jetzt, Premiere, Schweizer Tournee, fängt jetzt an in Rapperswil. Gehen wir vom Zirkus in einen anderen Zirkus, nach Bern. Dort wird es immer langweilig, das Programm, oder?
Ja, das stimmt. Es hat aber auch grosse Kuppel. Wie beim Zirkus.
Oh, aber auch viele Glöhne, oder? Wollen wir sagen.
Ja. Aber es sind nicht diejenigen, die nur immer lachen.
Also schauen wir es gleich nochmal an. Politisch vielleicht noch ganz kurz. SVP hat diese Woche einen grossen Entscheid getroffen. Zürcher SVP, der Erschibli hat ein Comeback. Das ist ja der Vater vom Zottel, muss man sagen, oder?
Jawohl, ja.
Kommt wieder zurück ins Bundeshaus. Sind Sie zufrieden mit dem Entscheid?
Ja, natürlich. Das ist ganz ein guter Politiker, der Erschibli. Der hat also nicht nur den Zottel. Der ist lange Zeit Präsident von der SVP-Fraktion im Zürcher Kantonsrat. Und das ist der meist unterschätzte Politiker. Der hat dann also, der strategisch kann er nicht denken. Er ist nicht einer, der gross in den Auseinandersetzungen auftritt. Das hängt auch damit zusammen, dass er ein bisschen gehörbehindert ist, und zwar schon lange. Aber wir brauchen gute Leute und er vertritt. Jetzt ist Gärtner, der vertritt den Gärtnerstand. Wir sind ursprünglich die Bau- und Gewerbe- und Bürgerpartei.
Vergisst man
manchmal schon. Wir haben, Sie können schauen zu Bern. Schauen Sie mal, wie viele Arbeiter das die SP noch hat, die die Arbeiterschaft sogenannt vertritt. Wir haben Leute, die Thermalindern sitzen. Wir haben Gewerbler, sind wir aktive Gewerbler. Wir haben überhaupt die Partei mit den meisten Unternehmern, auch im Nationalrat. Da kommt wieder ein eigenständiger Fachmann, ein grosser Gärtner, und der vertritt die Interessen. Hinter ihm kommt ein Banker, der kann dann auch kommen. Ja. Ja, der kann dann auch kommen. Ist ein Junge, gut, also. Aber der Ding, wo da alle so gesagt haben, jetzt müssen wir den zurücktreten, damit jetzt ein Banker kommen kann. Wieso muss jetzt ein Banker kommen? Jetzt kommt der, das Volk hat den vor den angestellt, dann geht man.
Jetzt ist ja gleich aber dann noch ein interessanter Entscheid. Man redet ja überall von der Überalterung vom Parlament. Das ist ja nicht nur eine Frage, die die SVP beschäftigt. Auch die Sozialdemokraten haben immer wieder die Diskussion. Wie stellen Sie sich zu
dem? Wieso redet man auch über das? Ist das Alter ein Kriterium?
Ja, wenn man Diskussion hört, hat man schon den Eindruck.
Ja, aber wem Diskussion? Von den nicht maßgebenden Leuten? Wir müssen fragen, welche Parlamentarier bringen etwas und welche nicht. Nur weil einer jung ist, ist er noch kein Star. Weil einer alt ist, auch nicht. Also, und wenn ich jetzt Zürcher SVP anschaue, die hat immer gedacht, dass wir junge Leute haben. Wir haben viele junge Leute. Wir haben vor 6 Jahren haben wir auf die Liste vorne drauf getan, die Winterthurer Gemeinderätin Nathalie Rickli. Wenn wir gesagt haben, jetzt wollen wir eine Frau und Winterthur, dann gehen wir jetzt zum Vorzugsplatz. Und ist gewählt worden. Und das letzte Mal hat sie die höchste Stimmenzahl gemacht von der ganzen Schweiz. Sie hat mehr Stimmen gemacht als ich. Das ist doch gut. Oder wir haben den Herrn Heer, Stadt Zürich, haben wir einen besseren Platz gegeben auf der Liste, damit er auch ein Junge ist. Er ist jetzt halt auch schon 6 Jahre wieder in Bern. Damit ein Stadtzürcher, ein Junge dafür, ist gewählt worden. Jetzt ist der Rutz, der hat letztes Mal so ein gutes Ergebnis gemacht, dass er gerade der erste Ersatzkandidat geworden ist und der Murring im Bundesrat ist. Ist der gewählt worden? Das ist auch ganz ein Junge. Und jetzt kommt der Herr Schibli, der ist 61. Ja, wenn die Menschen, das heisst so, das Lebenserwartung sei 87. Da können wir nicht wie der Herr Glättli und der Herr Wermuth bis 60 studieren und mit 62 in frühe Pension. Wir brauchen dann noch ein paar, die arbeiten. Und die mögen dann noch. Und wenn ich bin ja noch älter als die.
Ja, ja, Sie sind ja die Älteste.
Ja, es hat noch einen Älteren aus
dem Kammerdi, glaube ich.
Ja, gut. Aber wenn ich mein Temperament vergleiche da in dem Parlament, dann nehme ich es dann noch jede Zeit mit diesen jungen Kerl auf. Das soll einer kommen. Ich sehe es ja jetzt hier, muss ja überall auftreten. Die Gegner. Ich meine, ich könnte ja sagen, ja, mit dem Alten ist es gut, der kommt ja nicht mehr so draus, oder?
Ja, in der Arena treten sie jetzt, glaube ich, auf.
Ja, keine mehr antreten, wo sie da in der Arena. Mit dem Herrn Wermuth da, mit dem Jungen, der ja noch Student ist, der ist auch, weil ist der schon 40, auf jeden Fall, der studiert ja auch bis zum Teufel ein Ohr ab, oder? Und wo sind jetzt da die? Es geht ja um Zuwanderungsinitiativen. Wo sind denn da die namhaften Gegner, die da verloren haben, die aber 49% der Stimmen gemacht haben? Wo ist denn da der Gewerkschaftsbundpräsident, der Paul Rechst? Ist doch der anstehen. Ja, woher? Alle Angst. Und jetzt nimmt man den Jüngsten, oder? Aber ich gehe ja auch mit dem Jüngsten. Das ist ja gleich.
Economist Swiss hat nicht mehr wollen.
Ja, man ist nicht da. Ursprünglich hat es geheissen, die kommen. Ja, dann nicht. Ich würde jetzt meinen, und das ist ja eine Sendung, wo ein bisschen anders abläuft. Da haben sie ja 6 aus dem Volk, die Ja gestimmt haben und 5, die Nein gestimmt haben. Und die fragen dann und diskutieren mit. Das muss ja auch sein, dass man mit denen diskutiert. Könnt ihr ja schauen dann in dieser Arena, ob ich noch mag oder nicht.
Also, sind wir gespannt. Arena mit dem Christoph Blocher und dem Friedrich Wermuth.
Ja, ja.
Freitagabend.
Mit dem muss ich halb und auftreten, weil die anderen nicht kommen.
Das ist fast
ein bisschen langweilig.
Früher war es Hubacher gesehen.
Ja, das ist ja interessant. Dort habe ich Packa. Hubacher, Bodenmann, Jäger, Ledergerber. Ja, das sind aber lang. Und das sind ja starke gewesen. Und die kommen da einfach nicht, oder?
Tun wir noch ein anderes Thema anschneiden. Wir haben jetzt vom 9. Februar, da wird uns sicher, man sieht jetzt langsam die historische, ja, für Schlusszeichen, Bedeutung von dieser Abstimmung. 1,5 Monate später beschäftigen uns die immer noch, oder? Das ist ja selten eigentlich der Fall, dass eine Abstimmung so ist. Eigentlich schon eine Zäsur gewesen. Aber gleich noch eine größere Zäsur findet im Osten statt. Sie haben es eigentlich prophezeit, eben, die Krim gehört jetzt zu Russland. Jetzt ist ja noch ein interessantes Phänomen. Warum haben eigentlich die rechten Politiker so ein positives Verhältnis zum Putin?
Ja, es ist interessant. Die Bachen haben übrigens mehr zu tun miteinander, als man denkt. Der Abstimmungssonntag vom 9. Februar. Dort hat die Schweiz die Entscheidungsfähigkeit über die Zuwanderung wieder zurückgeholt. Der erste Satz heißt von der Initiative, die Schweiz steuert die Zuwanderung eigenständig. Darum sind ja alle so erschüttert, weil jetzt ist es rausgekommen. Die hocken ja wieder Küngel vor der Schlange, hocken die vor der EU. Weil sie haben alles gemacht, um uns in die EU zu bringen. Und jetzt holt das Volk das Gegenteil und sagt, das ist unsere Sache. Jetzt wollen sie schauen in der Krim. Wo kommen wir denn noch bei den Rechten? Ich habe letztens, bin ich am Radio, ich höre noch Radio, wenn ich Auto fahre, habe ich Echo der Zeit gehört. Da redet ein Professor Meissen, das ist ein Historiker.
Ein Schweizer, der in Deutschland
einer ist, von diesen Sozialisten, jetzt ist er in Paris. Heidelberg ist jetzt auf Paris. Der hat jetzt die letzten 20 Jahre nur mich kritisiert, weil ich noch an der dauernden Neutralität festhalte. Jetzt hätten sie sehen sollen, meine Frau ist im Auto nebendran gesessen. Die hat mir einen Schopf gegessen und gesagt, hörst du den? Hörst du den? Der sagt das gleich wie du. Der hat die schweizerische Neutralität gerühmt, wie wenn er immer auf dem Boden gestanden wäre und gesagt, wie das wichtig ist. Und es sei jetzt auch ganz wichtig, wenn man hier in der USZT noch sehe und eben von dort her noch schaue. Und der Herr Burkhalter, der Friedensstifter, das kommt eigentlich ganz entgegen, dass wir neutral sind und keine Sanktionsbeteiligungen gegen Russland und so weiter. Und das ist plötzlich entdeckt, die Neutralität über Nacht, weil das sind ja Sozialhistoriker, das sind ja gar keine rechten Wissenschaftler, das sind eigentlich Politiker. Die haben gesagt, in den letzten 20 Jahren gibt es ja keinen Krieg mehr, wir sind von Freunden umzingelt, wir haben Neutralität kannst du gar nicht brauchen, wenn sie keine Findung hat. Dabei musst du Neutralität immer haben, damit sie kannst brauchen, wenn sie nötig ist. Das ist wie mit der Feuerwehr, das schaffen wir ja nicht ab, wenn sie jeden Tag brennt. Aber in dieser Naivität und in dieser Verlotterung, damit haben wir ja auch kaputt gemacht, praktisch, wenn wir ja auch wieder neu aufbauen, kommt man plötzlich wieder auf die vernünftigen Sachen zurück. Dauernd bewaffnete Neutralität, das ist ein Volksrezept für die Schweiz. Und jetzt tun die so, wie wenn sie es entdeckt hätten.
Mhm, aber jetzt gleich noch interessant.
Und jetzt
Ueli Maurer in dem berühmten Interview.
Ja.
Ist ja auch nicht neutral gewesen. Das sind die Sympathien auch für Russland
durchgespielt. Ja, das ist ein ganz gutes Interview gewesen, wo er gesagt hat, über Neutralität. Das ist hervorragend. Er hat vielleicht etwas gesagt, was ich nicht erzähle, aber er hat sich sofort entschuldigt. Das ist gut, hat er sich noch entschuldigt, dann haben es mehr Leute gelesen. Ja, dann haben es mehr Leute gelesen. Das ist jetzt interessant.
Das ist dialektisch, oder?
Aber was ich auch nicht gut finde, dass er als Bundesrat gesagt hat, das hätte die Russen nicht sollen machen. Neutral sein heisst schweigen, stille sitzen. Und jetzt sieht man, wie das wichtig ist für uns, dass wir eine dauernd bewaffnete Neutralität haben. Und jetzt ist es interessant, früher war natürlich Russland im Kalten Krieg.
Das Reich des Bösen.
Völlig, ja, das Reich des Bösen. Und jetzt muss man sehen, wer hat Russland herausgefordert zu dieser Tat? Die EU. Und das Volk hat die EU nicht so gern. Zweitens, die Amerikaner. Und nachdem die Amerikaner uns so plagen, hier in diesen Steuersachen und in diesen Banksachen, ist Amerika nicht mehr der beliebteste auf der Welt. Und die Russen haben uns bis jetzt nicht so geplagt nach dem Kalten Krieg. Und darum sagt man, und dann ist noch eine gewisse Bewunderung auch da, muss man sehen.
Aber
gleich, einer so geschickt vorgeht da.
Aber jetzt muss man doch gleich sagen, jetzt, wenn man sagt, eben, Sowjetunion, das Reich des Bösen, jetzt ist ja der Putin ein alter KGB-Mann. Er ist ja eigentlich nachstalinistischen Zeit prägt worden politisch. Er ist ja nicht in dem Sinne jetzt nach unserem Weltbild ein guter Mensch.
Nein. Ja, das zum Glück nicht. Aber wieso ist er, bevor er da in den Krim gehandelt hat, der grosse Star gewesen?
Ist er da natürlich.
Ein lupenreiner Demokrat, hat der deutsche Altkanzler gesagt. Ja? Wobei ihm da in der Gasgeschichte drin ist.
Ja, Gasbomb, ja.
Und in den Ding da, die Töne in Bezug auf die Olympiade, da ist ja unglaublich, wie das Russland, eine Olympiade, alles funktioniert. Sicherheit und alles, und die Vier und alles. Da ist ja, das hat man schon von Anfang an gewusst, dass er wieder beim KGB war. Aber da ist der Russ. Und er hat natürlich auch die Wirtschaftslage verbessert. Und er war natürlich weniger diktatorisch mit den Russen als voran. Und, aber ich glaube nicht, dass es eine Sympathie da ist, eine grosse für den Putin. Aber für die Neutralität ist sie. Weil man sagt, ja, wenn die Russen strafen, machen wir jetzt mit der EU gemeinsame Sachen. Und wer hat angefangen da im Westen der Ukraine? Das war die EU. Die EU ist an. Und die EU hat auch die Länder dort in die NATO holen, das Verteidigungsbündnis. Und jetzt ganz interessant ist der Trieb vom Obama, den muss man analysieren.
Den,
man
in Holland kanzelt hat?
Ja, da ist ja in Den Haag, oder? Begeisterung, oder, über die Werte Europas und die zentralen Werte der Freiheit, die auch Amerika beeinflusst haben. Und Amerika immer dazu gestanden ist, im letzten Jahrhundert haben wir euch geholfen, die zu verteidigen. Und jetzt ruft er auf, jetzt müsst ihr herbleiben gegen die Russen. Er ist weiter weg. He? Er ist weiter weg. Und ich habe meine Tochter war in Amerika, geschäftlich, hat sie gesagt, weißt du, in der Bevölkerung ist die Ukraine null Thema. Die wissen gar nicht, wo die Ukraine ist. Und was ruft er auf? Ihr müsst einen Beitrag leisten. Bei der NATO aufrüsten, Geld geben. Dann hat er gesagt, es gäbe keinen Kalten Krieg. Da habe ich gedacht, ja, warum sagt er das? Wie begründet das? Hat er gesagt, weil Russland, es gibt kein Bündnis mehr, ein russisches Bündnis mehr. Das kann keinen Kalten Krieg geben. Wenn die Voraussetzung für einen kalten oder für einen warmen Krieg wäre, dass der ein Bündnis hat. Das gibt einen. Oder wir sind mit drin. Mhm. Dann wollte es das nicht wahrhaben. Er hat auch gesagt, militärisch werden wir die Krim nicht mehr zurückholen. Da stehen wir schon abseits. Und mit der NATO hat er auch recht. Die NATO besteht ja nur aus Amerika. Er hat recht, wenn er mal die Europäer daran erinnert. Die haben ihre Armee praktisch abgeschafft.
Aber es steht nicht vor, dass der Putin jetzt an die Krim, dass er jetzt noch mehr Hunger hat? Also es gibt ja noch
andere. Ja, natürlich ist das Gefahr. Ich meine, mit dieser Begründung kann er jedem Land eingreifen, das Russen hat. Oder? Das ist ja, er greift ja ein in der Krim mit der Begründung, da hat viel Russen, das stimmt auch.
Das ist natürlich die gleiche Argumentation wie die Hitler früher, oder?
Ja, ja. Und was heisst das für uns? Was haben wir denn an einen Haufen? Fangen die Länder an, sagen, ja, in der Schweiz hat es ja einen Haufen Kosovo-Albaner. Also, jetzt gehen wir in die Schweiz. Ja, das sind Kosovo-Albaner. Da hat es einen Haufen Italiener, also die Schweiz, gehen wir mal schauen, hat einen Haufen Deutsch. Das ist ja die Begründung. Und wenn die eine Schule macht, kann er, hat einen Haufen Russen auch noch im Westen von der Ukraine. Also schon weniger als im Osten, ist ja klar. Wie ist denn das mit den Ländern da im Norden? Finnland, Lettland?
Gut, ich gehöre zur NATO, glaube ich, oder?
Ja, ja, aber die haben einen Haufen Russen. Und ich meine, da sieht man auch, wie die Länder nicht da sind für eine demokratische, geordnete Ordnung. Demokratie heisst nämlich nicht, dass man einfach Mehrheitsmeinung so durchsetzt, dass man jeden in der Minderheit vertrampelt. Das wissen wir Schweizer. Jetzt sind gerade in der Sprachenfrage. Wir müssen schon, dass wir 3 Amtssprachen und 4 Landessprachen haben und denen Sorge haben. Aber hier in der Ukraine, der erste Akt, den die Regierung neu macht, heisst, Russisch verbietet mir als Amtssprache. Das gibt natürlich Putin sofort den Grund.
Ja, klar, ein Argument und ein Vorwand. Ja.
Und da sieht man auch, was Völkerrecht für ein Zauber ist. Ja, jetzt kommt alles führen. Es ist eben, alles bricht jetzt zusammen. Der Putin geht in die Krim. Und Europa und Amerika, der Verstoß gegen Völkerrecht. Dann sagt der Putin, ja, und Kosovo? Verstoß denn nicht? Was hat denn ihr gemacht? Kosovo geholt, abtrennt von den Serben gegen unsere Stimme. Wir sind im Sicherheitsrat. Der Sicherheitsrat hat nie zugestimmt. Die UNO hat nie zugestimmt. Das ist ebenso gegen das Völkerrecht. Dann sagen die, ja, aber wir haben eine ukrainische Regierung, sagt er. Die Verstoß gegen das Völkerrecht. Ihr habt den Präsidenten vorgejagt. Vorgeschrieben ist 75% Stimme im Parlament, um einen Präsidenten abzusetzen. Den haben wir auch nicht gerne, einen Präsidenten. Auf den halten wir nicht viel. aber hat nur 72% zugestimmt und einen gleich abgesetzt. Mhm. Und jeder beruft sich aufs Völkerrecht. Das ist ja das Schwammige, wo jeder sagt, nein, nicht Irak, hat Obama gesagt. In Krim, Russ gegen Völkerrecht. Aber sagt man ja nicht, Kosovo und Irak sei völkerrechtswidrig. Das stimmt dann nicht. Und er sagt, und das ist völkerrechtswidrig. Darum passet auf mit dem Völkerrecht.
Aber gleich jetzt noch mal die Frage, wenn wir noch mal zurückgehen jetzt auf die Krim-Geschichte. Wie ist Ihre Prognose? Wie wird sich das irgendwie auflösen und also dank der Dinge einen anderen
nehmen? Ich glaube, die Krim wird nicht mehr rückgängig gemacht. Das gibt einen eigenen Staat im russischen Verband. Ich glaube nicht, dass er es annektiert. Das können ja die Russen, hat ja immer gemacht. Die ganze Sowjetunion hat Bestand aus Russland und aus Satelliten. Aber da wird ein Satellit. Und er sagt, er hat noch eine Volksabstimmung gemacht. Ja, hat er auch. Ob das Ergebnis, man hat natürlich immer ein bisschen misstrauisch, wenn 95% ja hat. Also, aber es könnte ja sein, weil die Russen dort fühlen sich natürlich auch bedrängt jetzt aus dem, von der Seite von dieser neuen Regierung. Wir wissen ja nicht, wer die neue Regierung ist in dieser Ukraine. Ich weiss es heute noch nicht. Was sind da für Leute, die da jetzt am Ruder sind? Die Nationalpartei da. Wenn das Gauner, ich höre, das sagen zum Teil Kriminelle und so Zeug. Aber ich weiss es auch nicht. Das untersucht niemand. Der Putin wird jetzt schon durchleuchtet. Also der
gibt
jetzt ja, keine Angst da, dass wir dort nicht in alle dunklen Ecken einleuchten. Aber bei denen nicht. Ja. Und das ist doch verdächtig. Ja.
Also sind wir gespannt, das Thema Krim wird uns sicher im Verlauf dieses Jahres noch ein paar Mal beschäftigen. Wie gesagt, gehen wir wieder zurück auf unsere Realität in Hinwil. Sind Sie eigentlich auch schon auftreten im Hirschen?
Bin ich auch schon gewesen. Schönes
Säle da hinten, oder?
Ja, da bin ich schon. Im Kanton Zürich gibt es wahrscheinlich nicht viel Restaurant mit Säl, wo ich nicht schon geredet habe.
Also, auf jeden Fall heute aus der Heimat vom Bundesrat Ueli Maurer. Sagen wir es nochmal, rein zufällig sind wir hier angekommen, im Hirschen in Hinwil. Danke fürs Gastrecht. Das war Stele Blocher. Wir sehen uns wieder nächste Woche zur gleichen Zeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.